Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Beim Mitteldeutschen Rundfunk geht es im Moment ziemlich rund. Der Sender muss sparen und wird dafür kritisiert, dass er das an der falschen Stelle tut. Währenddessen wird ein Programmdirektor mit fürstlichem Gehalt fast beurlaubt und ein ehemaliger Unterhaltungschef ist gerade wegen Betrugs verurteilt worden. Intendant Ralf Ludwig, vorher Verwaltungsdirektor, ist gerade mal ein gutes halbes Jahr im Amt. Ob das alles irgendwie zusammenhängt wie in einer großen MDR-Soap-Opera, verrät mir heute der Medienjournalist Peter Stavovi. Und statt einer Medienkritik von mir gibt es heute gleich mehrere Empfehlungen. Lassen Sie sich überraschen. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Hallo Peter.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Du bist ein Medienjournalist aus Dresden, das heißt, du kennst die Vorgänge im MDR seit vielen Jahren und du setzt dich auch gerne mal in Rundfunkratssitzungen und berichtest darüber in deinem Blog Flurfunk. Und im Moment wird dort heiß diskutiert, dass der MDR in der nächsten Gebührenperiode, also 2025 bis 2028, insgesamt 160 Millionen Euro einsparen muss. Sparzwänge gibt es im Moment in vielen Institutionen, aber die Ursachen sind ja häufig sehr unterschiedlich. Deswegen interessiert mich immer als erstes, wie ist es eigentlich zu diesem großen Loch gekommen?
Ja, da muss ich ein ganz klein wenig ausholen in die Vergangenheit und vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Einordnung meiner Person. Das, was ich medienjournalistisch mache, ist in irgendwie großen Teilen ehrenamtlich. Na, ich arbeite viel so als Berater, Kommunikationsberater und ich nehme mir die Freizeit, mich inzwischen fast in jede Sitzung des MDR-Rundfunkrats zu setzen, sofern der Teil halt öffentlich ist. Und von dort im Blog mitzutickern. Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte tatsächlich dann auch die Gelegenheit, den Intendanten des MDR, Ralf Ludwig, jüngst zu interviewen mit einer kleinen ausgewählten Truppe von Medienjournalisten. Und da habe ich auch nachgefragt und da hat er mir erklärt, dass der MDR aus seinen Gründungsjahren noch recht große Rücklagen hatte. Und zwar hatte dort jemand, der für Finanzen zuständig war, tatsächlich diese Gelder auch, ja ich weiß nicht, ich glaube spekulativ eingesetzt, da bin ich nicht ganz sicher. Jedenfalls waren es recht hohe Rücklagen. Und die sind von der KEF, die ja die Beiträge berechnet und die Beiträge genehmigt oder auch nicht genehmigt, immer mit einberechnet worden und der MDR ist immer angehalten worden, diese auch schrittweise auszugeben. Das heißt, der MDR hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer mehr Geld ausgegeben, als er durch die Beiträge eingenommen hat. Und jetzt ist eine Pandemie gekommen, so hat der Intendant erklärt. Dann gab es eine große Diskussion um die Beiträge und die KEF hat erstmals sehr, sehr heftig die Anmeldung dessen, was die öffentlich angemeldet hatten, gekürzt. Und so ist jetzt dieses Einsparbudget aufgetaucht, das sie irgendwie erwirtschaften müssen.
Es gibt ja einen Plan dazu. Kannst du mal ganz knapp zusammenfassen, wie der aktuell aussieht?
Ja, der MDR-Intendant hat dann zunächst in der Mitarbeiterversammlung und später dann auch im MDR-Rundfunkrat vorgestellt, wie sie sich vorstellen, dass man das zusammensparen könnte. Da gibt es so 5 Schwerpunkte. Das ist einmal Programm und Produktion, Personal, die Engagements bei der ARD, die technische Verbreitung und eben der Bereich Immobilien, Service und Verwaltung. Wobei du dir vorstellen kannst, wenn das vorgestellt wird, wird natürlich nicht zuerst Programm und Produktion oder Personal genannt, sondern zuerst sind die Verbreitungskosten und die Verwaltungskosten genannt worden. Die größeren Budgets sind aber tatsächlich Programm und Produktion und Personal mit fast 50 Millionen auf diese 4 Jahre verteilt. Und wie das dann genau ausgestaltet werden soll, da wurden dann auch schon Details vorgestellt, auch vor allem in dieser Mitarbeiterversammlung. Das wird jetzt aber gerade nochmal im Detail diskutiert, weil da sind ja auch dann Sachen aufgepoppt, die zu Protest geführt haben. Und ich habe die Tage noch mit dem Rundfunkrat telefoniert, der sagte, ja, am Anfang sah das so aus, als wollten sie das jetzt so durchziehen. Und inzwischen ist der Eindruck aber entstanden, als sei das erstmal eine Diskussionsgrundlage. Und da geht es jetzt einfach darum, da passieren auch gerade sehr viele Sitzungen, wie ich höre, dass so ausgehandelt wird, wann und wie und wo man dieses Geld halt zusammensparen kann.
Zu den Protesten können wir ja gleich noch kommen, aber mich würde so allgemein interessieren, wie die Stimmung im Sender sich da so verhält bei den Leuten, die du vielleicht dort auch kennst.
Ja, die ist natürlich so semi, sag ich mal. Na, also bis Ende 2028, das war auch gesagt worden, sollen es rund 300 Stellen sein, die eingespart werden, wobei es halt jetzt keine betriebsbedingten Kündigungen oder so geben soll. Und der Intendant auch immer wieder gesagt hat, es gibt dann Ausnahmegenehmigungen, bevor irgendwie eine Redaktion zusammenbricht. Und man hofft eher darüber, dass wenn das Programm dann so ein bisschen weniger arbeitsaufwendig gestaltet wird und Leute in Zeit, also in Altersteilzeit oder so gehen, dass man darüber Stellen abbauen kann. Die Stimmung ist mies, ne? Also das ist ein Riesenladen. So viele Leute spreche ich jetzt auch nicht immer, aber jeder hat natürlich eine andere Perspektive darauf, wie er das einsparen würde. gerade die freien Mitarbeiter, ne, da ist wirklich auch richtig Sorge drin. Werde ich hier bei dem Laden alt? Wie kann ich denn jetzt überhaupt planen? Und auch wenn der Intendant sagt, das sind ja jetzt erstmal Planungen und Vorstellungen und wir diskutieren das noch, wie ist denn, dann bist du in der Redaktion und sagst, planen wir jetzt eigentlich dieses große Projekt für die nächsten 3 Jahre oder wie gehen wir das an, wissen wir jetzt auch nicht genau. Also da ist bisschen Druck im Kessel und ich kenne das aus den langen Jahren als Medienjournalist, wie das ist, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du weißt, da muss ganz heftig gespart werden. Das macht dann in dem Moment erstmal weniger Spaß.
Was ich deinem Protokoll aus der letzten Rundfunkratssitzung auch entnehmen konnte, war unter anderem ein Vorwurf von dem Politiker Heiko Hilker, der auch im Rundfunkrat sitzt, der auch gesagt hat, dieser Sparplan wäre nur so, wie kriegen wir jetzt quasi die Ausgaben verringert? Es steckt aber keine Vision dahinter, wo es hingehen soll. Siehst du das auch so?
Ja, das ist, finde ich, eine ganz interessante Perspektive. Die ist ja auch niedergeschrieben dann in einem Antrag, den 6 Rundfunkräte eingebracht haben, dass man dieses Sparprogramm eben ganz anders aufziehen sollte. Was man, glaube ich, als Kritik gelten lassen kann, ist, dass dieses Sparprogramm orientiert sich am Status quo. Ne? Wir haben die und die Situation, was wir an Einnahmen haben. Wir haben die und die Situation, was wir an Ausgaben haben. Wir wollen nicht mit dem Rasenmäher drüber gehen, war mal so eine Argumentation. Dann gucken wir mal, wo wir das jetzt irgendwie zusammenklauben. Und die Rundfunkräte, ne, die argumentieren halt, es wäre doch viel klüger, man würde sich mal eine Vision machen, wo soll denn der Laden 2030 stehen oder 2035, wobei es natürlich total schwer ist, in diesen Zeiten irgendwie eine Perspektive abzugeben, wie sich so eine Rundfunkanstalt entwickeln kann. Ob ich das selber so sehe, ich beobachte das immer neugierig. Ich habe jetzt nicht, ne, ich bin kein Mensch, der mit 160 Millionen mal so jongliert, Buchhaltung macht und Finanzplanung macht. Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig mit solchen Einschätzungen. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, es gäbe eine klarere Vision, aber da ist dann halt auch wirklich die Frage, was wird aus dieser ganzen politischen Diskussion, und vielleicht kommen wir da am Ende nochmal drauf, was wollen wir eigentlich von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Frage würde ich mal gerne lauter gestellt haben.
Du hast die Proteste ja schon erwähnt, ich glaube den größten Aufschrei gab es, weil es eben Einsparungen geben soll im Programm, unter anderem bei den investigativ-politisch arbeitenden Redaktionen. Das Magazin Exakt soll nur noch die Hälfte der Sendung machen, die es bisher gemacht hat. Das steht natürlich auch irgendwie in einer größeren Diskussion darum, dass die ARD schon länger überlegt, insgesamt weniger Politmagazine auszustrahlen und so. Das MDR-Magazin Fakt ist davon natürlich auch betroffen. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Ist da schon umgeschwenkt worden?
Ja, das war übrigens nicht der einzige Protest. Es gab, das finde ich total witzig, in Dresden, im Funkhaus Dresden, wurde immer die Sendung Biwak produziert. Das ist so eine Klettern, Wandern, Outdoor-Sendung. Und da gab es prompt eine Petition, auch mit prominenter Unterstützung. Jens Weißflug hat unterschrieben. Und wenn man sich das im Detail anguckt, dann haben die Leute offensichtlich das Programm die letzten Jahre gar nicht geguckt, weil Biwak ganz viel so aus Fernost und sowas Sendungen gemacht hat. Ich sehe das mit den Investigativen. Ich weiß, dass ich mir viel Feinde mache, damit ein bisschen kritisch, weil tatsächlich mich frage, sind denn die Sendeplätze wirklich der Maßstab, an denen wir noch rechnen sollten? Es wurde schon in der Mitarbeiterversammlung ganz heftig protestiert und ganz spannend ist, der Intendant hat dann im Interview gesagt, er hat die Direktoren aufgefordert, dass sie ihm Vorschläge machen, wo in ihren Abteilungen was wie zusammengelegt, gespart, optimiert werden kann. Also er redet auch viel davon, dass es so viel Doppelstrukturen gibt und die gibt es, glaube ich, auch wirklich. Und bei der Sache des Investigativen sagt er dann, da hat er sich auf die Zuarbeit seines Direktors, der jetzt schon nicht mehr Direktor ist, Klaus Brinkbäumer, verlassen. Also er hat den Namen nicht genannt, aber das sage ich jetzt mal. Und man hat inzwischen auch mit der kommissarischen Direktorin Jana Brandt und Ludwig haben jetzt nochmal auch mit den Redaktionen gesprochen und diese Einsparungen sind erheblich wieder zurückgenommen worden, sag ich mal.
Aufgrund des öffentlichen Drucks?
Ich denke, aufgrund des öffentlichen Drucks, ja, natürlich. Und das ist natürlich die am einfachsten zu erzählende Geschichte. Ne? Also ich will jetzt auch nicht so böse sein, ich halte den MDR wirklich für ein gutes Haus und das sollten wir auch noch erwähnen. Ich habe ja 2020 bis 2022 auch in der Medienkompetenzredaktion als Berater und fester Freier gearbeitet. Also ich kenne es auch von innen und ich schätze die Kollegen und die Arbeit, die da gemacht wird. Aber für mich ist der MDR nicht in erster Linie ein investigatives Programm. Also wäre doch die Frage, ob man wirklich das an Sendeplätzen misst oder an wirklich investigativen Geschichten. Und da sage ich immer so, meine Philosophie ist, eine Krise ist immer auch eine Chance, das nochmal weiter zu profilieren.
Naja, das Argument ist ja, der MDR befindet sich in einem Sendegebiet, das politisch alles andere als stabil ist. Die AfD ist dort besonders stark in den Umfragen. Es sind Wahlen im September und da bräuchte es doch gerade so politisch und journalistisch tief arbeitende Magazine, um dem was entgegenzuhalten und die Demokratie zu stärken.
Sagen wir mal so, die Einsparungen sollen ab 2025 anfangen. Wir haben jetzt Wahljahr. Wie sind wir in diese Instabilität gekommen, die du beschreibst und die auch richtig beschrieben ist? Wir haben hier so einen Sachsen-Monitor, wo Umfragewerte, wie die Leute zur Demokratie stehen, drin sind, wo du sagst, Alter, hat die Demokratie hier überhaupt noch eine Geschäftsgrundlage? Ja, wir brauchen guten Journalismus. Wir kriegen auch vom MDR meiner Meinung nach wirklich hochwertigen und guten Journalismus immer wieder. Ich weiß nicht, ob man das alleine an investigativ festmacht. Und ein anderer großer Schwerpunkt, wo ja gespart werden soll, ist Unterhaltung. Kannst du jetzt auch fragen, was passiert, wenn der Sender nicht mehr viel Unterhaltung hat, gucken die Leute dann noch das investigative Programm? Also die Kolleginnen und Kollegen haben ihre Berechtigung, aber ich finde auch nicht alles, was die letzten Jahre im investigativen Bereich ist, wirklich so hervorragend, dass man sagt, da geht nicht noch mehr Optimierung.
Klaus Brinkbäumer hast du gerade schon erwähnt, ehemaliger Chefredakteur des Spiegel, der seit 2021 Programmdirektor in Leipzig war, damals schon umstritten und so salopp gesagt hat er jetzt irgendwie keine Lust mehr auf den Posten und wird freigestellt und behält aber sein jährliches Gehalt von 219.000 Euro. Ich hoffe, ich habe das korrekt zusammengefasst. Das sieht ja angesichts dieser Sparpläne auch nicht gut aus nach außen, oder?
Ah, das finde ich witzig. Das ist so ein Nebenstrang wie in so einer Soap. Ne? Als Klaus Brinkbäumer kam, wurde mir halt auch erklärt, jetzt kommt ein Investigativjournalist, der wird das Haus neu aufstellen. Der kam von außen, der kam vom Spiegel. Ich weiß nicht, wer schon mal in öffentlich-rechtlichen Strukturen gearbeitet hat, diverse Beobachter auch, ich war extrem skeptisch, was er reißen kann. Auch da bin ich vorsichtig mit der Einschätzung, sage ich mal. Aber es hieß dann immer, dass er von seinen Leuten auch ganz schön aufgelaufen, dass sie ihn haben auflaufen lassen, wenn er Sachen versucht hat zu initiieren. Andererseits war die erste Pressemitteilung, die er initiiert hat, dass er seinen Amerika-Podcast behält. Habe ich schon gedacht, oh, wenig Feingefühl auch für so die Strukturen im Haus und auch für die Region. Das wurde ihm ja auch immer vorgeworfen, er hat kein Gefühl für Ostdeutschland, dass er keine Lust mehr hat. Also ich sag mal so, es gab ja nochmal so ein Eklat quasi im Rundfunkrat, wo sich die Rundfunkräte wirklich laut beschwert haben. Und da siehst du dann halt mal so eine Wirkung oder eine Kraft, die so ein Rundfunkratsgremium haben kann. Warum denn der Direktor nicht bei bestimmten Terminen selber anwesend, sondern im Urlaub war? Und meiner Meinung nach war das so der Tropfen im Fass, dass Ludwig das Gespräch gesucht hat und gesagt hat, hier irgendwie, das sieht nicht gut aus zusammen. Ich sag mal so aus Sendersicht, ja, er kriegt sein Gehalt weiter, er macht dann auch noch Sachen für den Sender. Da kann man jetzt drüber diskutieren, aber wenn man ihn hätte raushaben wollen, hätte man ihm das Geld nicht nehmen können. Na, dann wäre also die Alternative gewesen, er macht seinen Job nicht mehr und nimmt das Geld mit nach Hause und ist freigestellt oder so. Insofern ist das aus meiner Sicht jetzt tatsächlich fürs Haus gar nicht so die schlechteste Lösung, auch wenn es Geld kostet.
Ja, ich glaube, ich habe das eben auch falsch gesagt. Er wird natürlich nicht komplett freigestellt und kann jetzt andere Sachen machen, sondern er hat schon vor, weiter für den Sender zu arbeiten, nur halt nicht mehr in dieser Position, sondern eher wieder als Journalist.
Er hat schon jetzt den Traumjob als Journalist, ne? Fett Kohle und kann sich Sachen raussuchen, wobei er kann als Journalist ja auch durchaus was. Ich finde das so ganz witzig. Diese Moderation im Riverboot, da wurde auch im Rundfunkrat damals drüber diskutiert. Weißt du, er hat halt immer wieder so Situationen geschaffen, wo über ihn diskutiert wurde, wieso er da jetzt moderiert. Ich fand die Moderation von ihm gar nicht so schlecht. Das kann er wohl, meiner Meinung nach, ne? Und wenn er jetzt dem Sender in der Zeit noch die ein oder andere gute investigative Sache ranschafft, ja, dann ist er ein wirklich sehr, sehr teuer bezahlter Journalist. Das lässt sich aber, finde ich, auch wieder schwer bewerten oder messen am Ende, was das gebracht hat. Man kann sich darüber aufregen. Ich glaube, dass der Intendant besser damit fährt, ihn nicht mehr als Direktor im Team zu haben.
Fühlt sich wahrscheinlich aber eben trotzdem auf den unteren Ebenen, wo Leute jetzt vielleicht um ihren Job bangen, natürlich nicht so gut an im Vergleich, wenn das gleichzeitig passiert.
Das kann man wohl so sagen. Aber das ist halt, ist mal so, als der kam, da habe ich so gedacht, na, das ist ja wirklich eine seltsame Nummer, wenig Rundfunkerfahrung, schon gar nicht öffentlich-rechtlich. Du kannst halt als Intendant, oder damals war es ja die Intendantin Carola Wille, du kannst halt einfach auch manchmal Glück oder Pech haben. Und in dem Fall war es meiner Meinung nach jetzt eher Pech. Und ja, aus der unteren Ebene ist es natürlich mega frustrierend. Aber so rein rechtlich hätte man ihn, glaube ich, nicht günstiger rausbekommen.
Die Doppelstrukturen hast du ja auch gerade schon erwähnt. Der MDR ist eine Drei-Länder-Anstalt, die auch, soweit ich weiß, immer so mit ihren Standorten so miteinander im Clinch liegen und versuchen, möglichst viel Geld in ihre Länder zu holen, was die Produktionen angeht und so. Gleichzeitig sind zwei der MDR-Länder, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gehören zu den größten Protestregierungen sozusagen gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, wo man mal sehen wird, ob das passiert oder nicht. Wie passt das zusammen? Also Wollen die ihren MDR oder nicht?
Ja, das ist ja typisch Politik. Ne? Die wollen natürlich einen starken MDR. Jeder will auch möglichst Freunde für sein Land sichern. Und du hast es gerade auch schon ganz gut beschrieben. Ne? Das ist ja nochmal spannend. Sachsen und Sachsen-Anhalt sind mit einer Regierung, die CDU geführt ist. Thüringen mit einer links geführten Regierung. Die haben lange Jahre übrigens auch gar nicht richtig miteinander kommuniziert darüber. Und als es darum ging, dieses CTF-Urteil umzusetzen, was den Anteil von Politikern im Rundfunkrat betrifft, dafür haben die 6 oder 7 Jahre gebraucht. Und das ist so auf den letzten Drücker zustande gekommen. Und jetzt wird wieder mehr miteinander geredet, auch über den MDR. Und auch das war ja vor einer Weile mal so eine ganz kurze Diskussion. Will der MDR das Funkhaus Halle schließen, was der MDR gar nicht kann, weil das ist in den Staatsverträgen festgeschrieben. Ne? Also er muss das betreiben. Frage ist natürlich, in welcher Größe und welcher Dimension. Und hier ist halt tatsächlich die Politik gefordert, wenn sie will, dass die Sender, die Öffentlich-Rechten alle, ne, weniger Geld brauchen und Geld ausgeben, und es keine Beitragserhöhung mehr gibt, was zwangsläufig Einsparungen bedeutet, weil ja Inflation und so weiter, dann müssten sie halt jetzt den Auftrag mal und auch diese ganzen Strukturen anfassen. Also die wollen schon, die wissen auch um die Bedeutung von Medien, das ist schon alles gewollt, aber es gibt natürlich auch eine öffentliche Stimmung. Es bringt ja tatsächlich auch die sächsische Medienpolitik, die ich auch ganz gut beobachte, immer wieder jetzt zunehmend in die Bedrohung. Andererseits, wenn du diese Strukturen erhalten willst, und das ist ja die Argumentation auch der Sender, sie haben einen Auftrag, den sie erfüllen sollen. Ja, die Länder wollen schon, also zumindest solange es keine AfD-Regierung gibt, weil das ist ja für Thüringen auch schon angekündigt, dass Björn Höcke dann im Zweifel den MDR-Staatsvertrag kündigen wollen würde. Die wollen das und das bringt die aber in die Bedrohung. Sie müssten dann jetzt auch mal irgendwie einen Vorschlag machen, wo gekürzt werden könnte.
Aber da höre ich schon raus, dass es durchaus ein Sparpotenzial beim MDR gibt.
Das ist ja genau die Frage, was brauchen wir denn für die Gesellschaft, was brauchen denn die Leute draußen? Und da hast du ja das Problem, wenn du die Menschen draußen fragst, die sagen, ich gucke ProSieben, ich gucke, was weiß ich, RTL oder ich gucke Social Media, ich brauche keine Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ja eine Argumentation, die wirklich völlig falsch ist, weil sie jegliche Theorie, auch wie Nachrichten zustande kommen, wie eine Demokratie funktioniert, völlig ignorieren. Und wenn man sagt, was brauche ich nicht, also was wäre, wenn du die Unterhaltungsschiene drastisch einsparst oder was wäre, wenn du auf den Fußball verzichtest, was passiert dann? Ich bin schon der Überzeugung, dass man das immer noch mal anders und kreativer gestalten kann, ne? Aber so im Detail bewerten, ja, da wäre meiner Meinung nach wirklich diese öffentliche Diskussion, was wollen wir eigentlich von öffentlich-rechtlich, weil das ist ja auch ein Vorwurf aus diesem Antrag der Rundfunkräte. Das ist keine Vision. Was ist denn nach 2028? Ne, dann hat man also dieses Defizit, das ist dann also wahrscheinlich reduziert und dann hat man wieder so viel Geld, wie über die Beiträge reinkommt. Aber was ist denn, wenn die Politik dann sagt, es gibt aber nicht mehr Geld und Inflation und wir reduzieren sogar den Rundfunkbeitrag oder wir verändern den Auftrag? Dann baust du den Laden halt wirklich komplett neu. Wenn du dann die Frage stellst, gibt es Einsparpotenzial? Ja, man kann immer weniger machen, kommt halt weniger raus. Ne? Und das ist halt die Frage, wer legt wann wo die Schwerpunkte fest? Ich hatte den Intendant dann ja auch gefragt, wo sieht er den MDR in 25 Jahren? Da könnte man sich natürlich auch wünschen, dass die Vision noch viel, viel klarer ist, außer dass es ein starkes, regional verankertes, öffentlich-rechtliches Medienhaus ist.
Du hast ja vorhin diesen Vergleich gebracht mit einer Soap, wo Klaus Brinkbäumer vielleicht ein Nebenstrang ist. Einen weiteren, den man vielleicht aufmachen könnte, ist, dass der ehemalige Unterhaltungschef Udo Voth gerade verurteilt worden ist wegen Betrugs. Und ist ja auch nicht der erste sozusagen ehemalige MDR-Funktionär, der wegen einer Korruptionsaffäre aufgeflogen und vor Gericht gebracht worden ist. Der MDR hatte ja früher mal so einen Ruf, dass er so ein Wild-West-Sender ist, wo Udo Reiter so seine Spezies bevorzugt und alles irgendwie so ein bisschen chaotisch abläuft. Hat er sich denn davon eigentlich inzwischen erfolgreich befreit von diesem Image?
Aber ja. Das mit der Soap ist natürlich total böse, weil das ist hier keine Soap, sondern manchmal denke ich so in der Beobachtung, und ich glaube auch, das ist so, wenn man so ein Unternehmen oder so eine Institution führt, sind Sachen immer nur schwer zu beeinflussen und man wird aber trotzdem hinterher dafür bewertet. Daher kommt dieser Soap-Gedanke. Und wir sind ja hier im Wilden Osten. Von diesem Image hat sich meiner Meinung nach der MDR komplett verabschiedet. Also das hat die Carola Wille im Wesentlichen auch aufgearbeitet. Als ich in dem Unternehmen war, war es für mich eher so, huch, was sind denn das hier für Behörden? Strukturen, ne, wo muss ich noch irgendwie Rechenschaft abliefern, was ich gemacht habe. Da wurde sehr, sehr, sehr darauf geachtet, dass alles korrekt ist. Und ein Kumpel von mir hat im Vorfeld gesagt, naja, du brauchst auf jeden Fall einen Chef, der so ein bisschen bereit ist, Grundregeln weich auszulegen, damit du wenigstens irgendwie normal ein gutes Programm machen kannst, weil Journalismus, Medien machen ja auch immer ein kreativer Prozess ist und du ja auch mal Sachen ausprobieren können musst und das dann im Zweifel nicht zu einer Sendeminute führt oder so. Also diese Skandalerfahrung, das finde ich auch ganz witzig. Im Zweifel profitiert der MDR heute davon, weil die Compliance-Regeln zum Beispiel ARD-weit als Vorbild gelten. Ne, das, was hier geschaffen worden ist, wie man mit Situationen umgeht und so weiter, da ist es aus meiner Sicht, soweit ich das beurteilen kann, ein sehr, sehr gut aufgestelltes Haus.
Das heißt, der MDR hat aufgeräumt und jetzt muss er irgendwie schauen, wo er hin will.
Das ist, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst.
Peter Stavovi, ganz herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen. Hat mir Freude gemacht.
Mehr darüber, wie es beim MDR weitergeht, erfahren Sie natürlich auch tagesaktuell auf der Website von EPD Medien unter epd-medien.de. Zum Beispiel, wer die Nachfolge von Julia Kritian als MDR-Chefredakteurin antritt. Die Nachricht, dass Kritian den MDR verlässt, erreichte uns leider erst kurz nach der Aufzeichnung unseres Gesprächs am Freitagnachmittag. In der letzten Woche fand in Berlin wieder die Republika statt. Die große Konferenz dreht sich um alles, was mit der digitalen Gesellschaft zu tun hat, also auch viel um Medien. Und zu Gast war, neben der Außenministerin und dem Vizekanzler, auch dieser Podcast. Ich habe einen Vortrag gehalten, basierend auf unserer Läuft-Doppelfolge aus dem Dezember über die ZDF-Sendung X-Space aus den 90ern. Den Vortrag können Sie auch auf YouTube nachschauen. Einen Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ich habe auf der Republika einige MedienmacherInnen, die mir so über den Weg gelaufen sind, nach ihren persönlichen Programmempfehlungen gefragt. Und diese Empfehlungen hören Sie jetzt. Dabei sind die Podcast-MacherInnen Maria Lorenz-Bokelberg von Pool Artists und Christian Bollert von Detektor FM, der Republika-Mitgründer und ehemalige Chefredakteur von Netzpolitik.org Markus Beckedahl, die Journalistin und Radiopreisträgerin Eva Deinert vom Bayerischen Rundfunk und der Autor und Journalist Dirk von Gehlen. Viel Spaß, wir hören uns dann gleich nochmal zum Abspann.
Ich bin Markus Beckedahl, Gründer der Republika, und ich würde Shogun auf Disney Plus empfehlen. Die 10-teilige Serie ist äußerst interessant, spielt in Japan im 17. Jahrhundert. Ein Engländer strandet dort, Portugiesen sind schon vor Ort. Die Machtdynamiken der japanischen Standesgesellschaft knallen auf koloniale Interessen. Das Ganze ist in wunderbaren Bildern beschrieben. Bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass eigentlich immer, wenn Japaner untereinander sprechen, das Ganze nur untertitelt ist. Aber eine sehr faszinierende Serie, wahrscheinlich eine der besten, die in diesem Jahr rauskommen.
Ich bin Eva Deinen vom Bayerischen Rundfunk und ich empfehle den Podcast Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg vom MDR. Das ist ein Recherche-Podcast über geschlossene Stationen in der DDR, in die Mädchen eingeliefert wurden, die angeblich Sexualkrankheiten hatten und die dort ganz grausamen Untersuchungen unterzogen wurden. Und das ist eine Geschichte, die noch nicht so bekannt ist über die DDR und das Unrechtsregime. Und es braucht unbedingt Aufmerksamkeit dafür. Und der Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr starke, inspirierende, beeindruckende Protagonistinnen hat und ihren Weg nachzeichnet, was ihnen da widerfahren ist, wie ihr Leben weiter verlaufen ist. Und das auf eine sehr ausgewogene Art und Weise macht, zwischen Storytelling, Reportage, aber auch Aktenrecherche.
Hallo, ich heiße Dirk von Gehlen, ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung und lebe und liebe das Internet. Und glaube, ich würde empfehlen, Blackbox, eine Guardian Podcast-Produktion über die Entstehung und die Folgen von künstlicher Intelligenz. Mir hat an Blackbox besonders gut gefallen, dass es mit originalen, also sozusagen englischen Quellen, wo die künstliche Intelligenz herkommt, erzählt, worauf diese ganzen Ideen basieren und im Positiven wie im Negativen erzählt, was für Folgen daraus entstehen. Besonders beeindruckt hat mich eine Episode, wo ein Mann, der eine sehr kranke Frau hat, das erste Mal empathisch angesprochen wird, nicht von Ärztinnen oder Betreuern, sondern von einer KI. Und das sind Dimensionen, die ich so in so einer Erzählung nur in diesem Podcast gefunden habe.
Hi, Hi, ich bin Maria Lorenz-Buckeberg von Pool Artists und ich bin vor 2 bis 3 Jahren sehr tief in Animes versunken. Ein, was ich finde, noch extrem unterrepräsentiertes Genre in meinem Alter. Und die Leute unterschätzen das immer, weil sie denken, es ist für Kinder, weil es gemalt ist. Es ist aber überhaupt nicht für Kinder. Und ich habe in Anime schon sehr viel mehr gelernt in den letzten Jahren als so in anderen Serien, weil es viel tiefer und überraschender ist und man viel mehr machen kann. Und wenn ihr jetzt überlegt, womit ihr einsteigen solltet, wenn ihr Anime gucken wollt, dann würde ich euch empfehlen, die Anime-Serie Attack on Titan, die tatsächlich sehr aufregend und auch vor allen Dingen schon abgeschlossen ist. Die könnt ihr von vorne bis hinten gucken. Wenn ihr nicht so viel Lust habt, ihr als Anime zu gucken, dann könnt ihr sie auch als Manga lesen. Auch genauso gut Anime oder Manga, was euch lieber liegt, kann ich sehr empfehlen, Attack on Titan.
Hallo, ich bin Christian Bollert vom Podcast Radio Detektor FM und ich empfehle Vishal, das ist ein BBC-Podcast, der, soweit würde ich gehen, in den letzten Monaten mich wirklich am allermeisten überzeugt hat, weil er erzählerisch einfach ganz, ganz anders ist als die allermeisten Podcasts, die ich so in der letzten Zeit gehört habe. Es ist interessanterweise ein True-Crime-Podcast, der einem Fall aus dem Jahr 1981 nochmal nachgeht, wo in London während der Hochzeit von Charles und Diana eine Person verschwindet. Aber das ist so gut erzählt, so spannend gemacht, dass sogar jemand, der wie ich fast nie True-Crime-Podcasts hört, das richtig, richtig gut findet. Und vor allen Dingen lässt sich da, glaube ich, insgesamt für Podcasts sehr, sehr viel lernen, weil beispielsweise, so viel kann man verraten, wechseln die Erzähler während der Staffel. Und aus meiner Sicht ist das wirklich mit das Beste, was man gerade international so in Sachen Podcasts hören kann. Vishal von der BBC.
Da bin ich wieder, ich hatte es versprochen und wir sind wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Kennen Sie jemanden, den der Podcast auch interessieren würde? Dann empfehlen Sie uns auch gerne persönlich weiter. Wenn Sie uns in sozialen Medien folgen oder erwähnen wollen, finden Sie EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, Threads und LinkedIn. Mich finden Sie dort auch überall. Abonnieren Sie uns, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.